Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, du hast es geschafft hier ins Studio heute. Mit deinen Kopfschmerzen.
Mit meinen Kopfschmerzen und obwohl der HVV gestreikt hat.
Ach ja, das kam ja auch noch, ne? Hier in, ja. Ach, ist es in ganz Deutschland eigentlich? Ich glaube ja, ne?
Du meinst der Hamburger Verkehrsverbund?
Nein, aber ich meine der Streik.
Das weiß ich nicht. Okay, aber auf jeden Fall waren bei uns die Straßen voll, ja. Kann man sagen. Und ich stand an der einen oder anderen Stelle mit dem Auto schon im Stau.
Ja, aber wenn wir mal zum Auto kommen, könntest du dir auch vorstellen, als Taxifahrerin unterwegs zu sein?
Grundsätzlich ja. Ich fahre ja sehr gerne Auto.
Ja, ich habe da einen Fall. In Tschechien ist der passiert. Und zwar, da wurde eine 38-jährige Taxifahrerin erstochen. Mhm. Und was ich da so schlimm dran finde, ist, der Fahrgast setzt sich in dein Auto und in der Regel setzen sie sich immer nach hinten.
Ja.
Und dann bist du ja im Prinzip ausgeliefert. Der ist ja von hinten, hat er ja zugestochen und hat die Frau getötet.
Gott.
Und die lag ja noch im Wald mehrere Stunden und hat noch gelebt, bis sie gefunden worden ist. Und dann ist sie im Krankenhaus gestorben und das war auch nur eine Familien, also eine Mutter mit 3 Kindern.
Oh Gott, ist das schrecklich.
Heftig.
Und hat man den Täter gefasst?
Der ist dann mit dieser Taxe weggefahren und mit über 150 Stundenkilometer in Gegenverkehr rein und hat somit auch noch 2 Insassen, die halt in dem anderen Fahrzeug saßen, schwerst verletzt. Er wollte sich vermutlich umbringen.
Okay.
Krass, oder?
Ja. Und der hat aber überlebt.
Der hat überlebt.
Mhm. Dann bekommt er hoffentlich wenigstens seine
Strafe.
Ja, von gerechter Strafe kann man in so einem Fall, glaube ich, nicht sprechen.
Genau. Ja, Tanja, du sitzt hier wirklich ein bisschen angeschlagen, kann man sagen. Ich hoffe, dass du die Sendung heute schaffst. Willst du jetzt mit deinem ersten Fall anfangen? Ich weiß nicht, ich kriege das nicht mehr raus.
Du bist dahin geblieben.
Möchtest du denn mit deiner Geschichte heute anfangen?
Ich glaube, du bist dran.
Okay, dann fange ich mit meiner Geschichte jetzt mal an. Der Auftritt ist herzzerreißend. Vor Mikrofonen und Kameras beklagt Susan Smith, damals war sie 23 Jahre, das Schicksal ihrer 2 verschwundenen Söhne. Man hat sie entführt, schlucht die Mutter von Michelle, 3 und Alexander, 1. Immer wieder versagt ihre Stimme. Sie kämpft mit den Tränen und bittet die Bevölkerung, bei der Suche mitzuhelfen. Ein Tag zuvor hätte ein dunkelhäutiger Mann ihre Jungs verschleppt. Die arme Frau, was ist den Kindern passiert? Leben sie noch? Man möchte Susan am liebsten in den Arm nehmen, sie trösten und sagen, dass alles wieder gut wird. Dummerweise würde das nichts bringen, so viel vorab. Denn so, wie Susan die Geschichte geschildert hat, ist es nicht abgelaufen. Die Wahrheit ist viel entsetzlicher und kaum zu ertragen. Tanja, was denkst du denn, ist da passiert?
Naja, so wie du das jetzt hier eingeläutet hast, würde ich mal stark davon ausgehen, dass sie ihre Kinder getötet hat.
Okay, die Story beginnt einen Tag vor Susan Smiths öffentlichem Vortrag, genau am 25. Oktober 1994. Die zweifache Mutter informiert die örtliche Polizei von Lockhart darüber, dass sie ohne ihren Mann David mit den Jungs in ihrem Mazda unterwegs gewesen sei und an einer roten Ampel stoppen musste. Und das wird nachher ihr Verhängnis, diese Aussage. Schon mal vorweg.
Mhm.
Just in diesem Moment sei der dunkelhäutige Mann auf ihren Wagen zugestürmt. Er habe die Tür aufgerissen und sie aufgefordert zu gehen. Dann sei er mit den Kindern weggefahren. Schon sehr ungewöhnlich. Die Polizisten wunderten sich sehr früh über diese Vorgehensweise. Warum wollte der Täter nur die Kinder und ließ ihre Mutter laufen?
Ja, und warum sollte eine Mutter dann auch wirklich aussteigen? Also ich würde ja niemals aus dem Wagen aussteigen.
Natürlich nicht.
Niemals.
Für Susan spielt das erstmal keine Rolle. 9 Tage hält sie an ihrer Entführungsgeschichte fest. Sie gibt Zeitungsinterviews und sendet per Fernsehen dramatische Appelle an die Zuschauer. Natürlich wünschen diese, dass diese Jungs gesund zur Mama zurückkehren. Derweil werden die Ermittler immer skeptischer. Grund dafür, jetzt kommt die Ampel, ist die Sache mit der roten Ampel. Susan Smith behauptet, nur sie sei dort gestanden. Das ist allerdings nicht möglich. Die Ampel springt nur dann auf rot, wenn ein anderes Fahrzeug kreuzt. Und davon war jedoch niemals die Rede. Das sind manchmal so eine Kleinigkeiten.
Ja.
Susan wird einem Lügendetektortest unterzogen, den sie mit Ach und Krach besteht. Bei der Polizei geht man davon aus, dass die Jungs noch leben könnten, also wird der Druck auf die Mutter verstärkt. Und am 3. November bricht sie schließlich innerlich zusammen. Susan Smith gesteht, ihr noch lebende Söhne mit dem Auto im nahe John D. Long See versenkt zu haben. Für die beiden kleinen Buben das sichere Todesurteil. Dennoch schickt man sofort Taucher und Suchtrupps los, um Michael und Alexander zu finden. Vielleicht haben sie ja durch ein Wunder dennoch überlebt. Leider erfüllt sich diese Hoffnung nicht. Rund 40 Meter vom Ufer entfernt stoßen die Taucher auf den Mazda. Die Jungs sitzen angeschnallt und regungslos im Inneren. Eine kleine Hand ist gegen die Scheibe gepresst. Also sie müssen einen derben Todeskampf gehabt haben.
So
und gerade das Ertrinken ist ja so schlimm, ne?
Ganz.
Wie das so eine Mutter machen kann, ne?
Die hatte bestimmt eine Affäre.
Das glaube ich nicht. Auch für erfahrene und hartgesottene Beamten ein traumatischer Anblick. Wer ist zu so etwas fähig? Wie kann man gefühlslos sein und die eigenen Kinder grausam ertränken? Eine berechtigte Frage, sie zu beantworten, ist schwierig. Bei den ersten Aussagen und später im Prozess behauptet Susan, dass sie auch sich selbst umbringen wollte und im letzten Moment aus dem rollenden Wagen gesprungen sei. Das Motiv liege in einer unglücklichen Liebe zu einem wohlhabenden Mann. Sie sagt, sie habe keinen Plan gehabt und sei nur in irgendwelchen Impulsen gefolgt. Die Staatsanwaltschaft sieht das logischerweise völlig anders und spricht von eiskaltem Mord. Sie wollte für den Mann frei sein. Also ganz Unrecht hast du da nicht.
Ja.
Ne? Susan Anwältin, damals 42, die Judy Clark, glaubt, dass die Ursache in ihrer Kindheit und weiteren Entwicklung liegt. Das ist ja meistens so, ne?
Klar.
Natürlich wird das bei Tätern häufig herangezogen und ist oft nur eine Ausrede. Im Fall von Susan Smith lohnt sich aber ein Blick in die Vergangenheit. Als sie 6 Jahre alt ist, nimmt sich ihr Vater das Leben. Sie selbst versucht, sich mit 13 Jahren umzubringen. Ihre Mutter heiratet zum zweiten Mal den Geschäftsmann und Lokalpolitiker Beverly C. Russell. Er vergeht sich an dem Mädchen, als es noch ein Teenager ist. Nach Ende der Highschool 1989 unternimmt sie den nächsten Suizidversuch. Und sie hat weiterhin Sex mit ihrem Stiefvater. Das letzte Mal 6 Monate vor dem Tod ihrer beiden Kinder. Das ist nicht krass?
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Sie ist verheiratet, Mutter von Kleinkindern und hat nebenher eine Daueraffäre mit ihrem Stiefvater, der sie vor vielen Jahren missbrauchte. Offenbar ist in ihrem Kopf einiges verrutscht. Oder wie es ihre Anwältin ausdrückt, das ist kein Fall des Bösen, das ist ein Fall von Verzweiflung und Traurigkeit. Ihre Mandantin steckte in großen Problemen und sei ernsthaft depressiv. Chefankläger Tommy Pope, damals 32, hält von dieser Theorie nicht viel. Beim Plädoyer vor dem Geschworenen fordert er die Todesstrafe für Susan Smith. In South Carolina könnte das der elektrische Stuhl sein. Die Jury beruft sich aber auf das psychiatrische Gutachten einer Persönlichkeitsstörung und verurteilt Susan zu 2-mal lebenslanger Haft für die Morde an ihren Kindern. Nach 30 Jahren könnte sie auf Bewährung rauskommen. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht am Ende. Susan Smith wird in das Graham-Frauengefängnis in South Carolina, Hauptstadt Columbia, gesteckt. Mittlerweile ist sie von Mauerblümchen zu einer attraktiven Frau gereift und leidet hinter Gittern unter Langeweile. Zunächst hat Susan Sex mit anderen Häftlingen. Nicht ungewöhnlich für das Leben im Knast. Einsamkeit und unbefriedigte Triebe bringen einem auf die wildesten verbotenen Spiele. Nach mehreren dieser Eskapaden wird Susan in ein anderes Gefängnis verlegt. Und nun haben wir 2024. Sie ist nun 30 Jahre im Gefängnis. Sie beantragt die Freilassung auf Bewährung. Aber Pech für sie. Der damalige Ankläger Tommy Pope sagt vor Gericht aus, er hält Susan, heute 54, für egoistisch. Draußen würde schon Facebook-Freunde und Sugar Daddies auf sie warten, wenn sie freikommt. Pope empfiehlt, sie im Knast zu lassen. So geschieht es auch. Sehr zur Freude von David Smith, der mittlerweile von ihr geschieden ist. Er sagte deutlich, sie darf nie freikommen.
Das kann ich mehr als verstehen.
wenn du auch mal in ihre Kindheit guckst, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ja, diese Tat, die sie da begangen hat, auch tiefst bereut.
Das kann natürlich sein. Ich meine jetzt nur aus der Sicht des Vaters.
Klar.
Kann ich natürlich verstehen, dass er, ne, auf gar keinen Fall möchte, dass sie jemals wieder rauskommt.
Das glaube ich auch nicht. In Amerika ist es dann, glaube ich, auch sehr schwierig, dann wieder aus dem Gefängnis rauszukommen.
Ne? Fakt ist, es gibt da nur Opfer in solchen Geschichten.
Ja, das sind alles Opfer gewesen.
Alles Opfer, genau.
Ja, Tanja. Das war meine Geschichte. War schon sehr traurig eigentlich.
Ja, ist eigentlich eine wirklich tragische Geschichte.
Ja, und als ich das dann so mir auch durchgelesen habe und habe ich immer die Bilder gesehen, wie diese beiden Jungs in diesem Auto da unter Wasser um ihr Leben gekämpft haben.
So grausam.
Gurt, ne?
Ja.
Weil die waren ja auch nur sehr jung. Die wussten bestimmt gar nicht, wie man das abmacht.
Mit Sicherheit nicht, nee.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zum anderen Thema, zu deinem.
Ja, meine Geschichte ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise tragisch, aber sie ist, und da muss ich wie letztes Mal tatsächlich sagen, sie ist auch dieses Mal wieder äußerst brutal. Und zwar geht es um Roche Thériault, der 1947 in Quebec geboren wurde. Und dafür, was er für eine Historie hat, muss ich sagen, war ich überrascht, dass ich bisher noch nie von ihm gelesen hatte. Seine Mutter wollte schon ganz früh, dass er Priester wird, aber der Rest der Familie hat sich total dagegen gestellt, denn er war aus Inzest entstanden zwischen der Mutter und dem Opa.
Oha.
Also da kommen wir wieder zum Thema Kindheit und wie das einen prägen kann. Er war sehr intelligent, aber weil er immer Stress gemacht hat, ist er früh von der Schule geflogen, war teilweise obdachlos und hatte dann verschiedene Jobs, also einfach ein Mensch auf der Suche. Und 1972 findet er für sich das Heil quasi in der Bibel, ist aber davon überzeugt, dass das Ende naht. Am Ende wird Gut gegen Böse kämpfen und er tritt der Seventh-day Adventist Church bei. Mitte der 70er, ja, da kann man quasi sagen, fängt er an, eine kleine Sekte zu gründen. Also eine kleine Gruppe von Menschen schart sich um ihn und schließt sich ihm an.
Das ist ja immer generell so, ne? Du findest ja immer irgendwie Leute, die deine Ideologie folgen wollen. Ja. Ne? Das ist egal, was du machst. Ja. Du findest immer welche.
Das stimmt. Und 1977 gründet er dann tatsächlich auch seine kleine Kommune, um frei zu werden von der Sünde. Das ist ja auch ganz häufig so bei Sekten. Diese Gruppe durfte keinen Kontakt zu der eigenen Familie haben und auch nicht zu der Seventh-day Adventist Church, wo er vorher ausgetreten ist.
Mhm. Ja, das ist schon schwierig, keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben zu dürfen, ne?
Ja. Und seine ganze Story war, Gott habe ihn persönlich gewarnt, dass das Ende der Welt im Februar 1979 vor der Tür steht. Er ist dann mit seiner Kommune auf einen Berg gewandert. Dort haben sie sich dann quasi ein kleines Dorf errichtet. Und er hat sie immer verglichen mit Ameisen und nannte sie die Ant Hill Kids. Und dann kam der Februar 1979. Und weißt du, was nicht kam?
Na?
Das Ende der Welt.
Ja, das hab ich mir gedacht.
Jetzt waren
die Zeugen Jehovas warten auch mal noch drauf.
Ja. Und jetzt waren alle verwundert und er hat es aber damit beantwortet, dass er sich verrechnet habe. Denn die Zeit auf der Erde und Gottes Zeit sei unterschiedlich. Und deswegen wäre das gar nicht komisch, dass das Ende der Welt jetzt nicht im Februar eingetreten ist. Um seine Loyalität zu beweisen und auch die Loyalität seiner Gruppe eben immer wieder zu testen, heiratete er alle Frauen und schwängerte sie. Er hatte am Schluss 26 Kinder mit 9 Frauen. In den 80ern hatte seine Sekte 40 Mitglieder. Alle mussten dieselbe Tunika tragen. Er war mittlerweile Alkoholiker geworden. Die Mitglieder durften untereinander nicht miteinander sprechen oder Sex haben, wenn er nicht dabei war. Er spionierte sie aus und behauptete, er hätte die Information von Gott. Wollte jemand die Gruppe verlassen, wurde die Person mit einem Gürtel geschlagen oder einem Hammer, an der Decke aufgehangen, jedes einzelne Körperhaar wurde ausgerissen oder er hat sein großes Geschäft auf ihn verrichtet.
Das hast du gut formuliert.
Ja, also pure Erniedrigung
und
Folter. Er zwang auch die Mitglieder, sich untereinander zu verletzen. Er zwang sie, sich die Beine zu brechen mit einem Vorschlaghammer, auf eingeschalteten Herdplatten zu sitzen, sich gegenseitig in die Schulter zu schießen und tote Mäuse sowie Exkremente zu essen.
Und das haben die alles gemacht?
Das haben die alles gemacht.
Kannst du mir vorstellen, was manche Leute für Macht haben, ja, auf einmal, ne? Über andere Menschen.
Und Mitglieder, die die Loyalität nochmal besonders beweisen wollten,
ja,
die haben einem anderen Mitglied die Zehen abgetrennt. Die Kinder in der Gruppe wurden stetig vergewaltigt, an Bäume genagelt, über Feuer gehalten und gesteinigt.
Seine eigenen Kinder?
Seine,
war ja nur seine eigenen,
ja,
Kinder.
Seine eigenen Kinder.
Ja.
Und um mal zu zeigen, wie verzweifelt teilweise die Frauen waren, eine seiner Ehefrauen ließ ihr Neugeborenes bei Eisestemperatur draußen liegen, damit es stirbt.
Hm.
Weil sie eben verhindern wollte, dass ihr Kind gefoltert wird.
Hm.
Und das hat auch, muss man sagen, geklappt. Das Kind ist eben durch die Kälte verstorben. Es gab Reinigungsrituale, wo du nackt geschlagen und ausgepeitscht wurdest.
Vor den anderen Leuten?
Ja. Er behauptete, ein heiliges Wesen zu sein und begann nach und nach chirurgische Eingriffe an den Mitgliedern zu vollziehen, um seine Heilkräfte zu beweisen. Unter anderem beispielsweise Beschneidung. 1987 kam nun endlich mal ein Sozialarbeiter in diese Kommune und holte 17 Kinder raus. Das war's aber. Es gab sonst gar keine Konsequenzen. Offensichtlich wurden da keine weiteren Befragungen durchgeführt.
Die Kinder müssen denen ja auch nichts gesagt haben, ne?
Vermutlich. Die anderen, ja,
ich
Kinder
meine,
sind
die haben bestimmt auch einen Schock, ne? Und
natürlich, ne? 1989 war es nun so, dass eine Anhängerin Magenschmerzen hatte. Daraufhin sah er eine perfekte Möglichkeit, seine Heilkräfte unter Beweis zu stellen. Er schlug ihr in den Bauch, führte einen Plastikschlauch in ihren Enddarm ein mit Olivenöl, schnitt ihr dann den Bauch auf und entfernte Teile des Darms mit seinen Händen.
Und die war ja noch am Leben, ne?
Die war nicht nur am Leben, die war nicht betäubt.
Genau, das wollte ich auch sagen.
Er schloss dann die Wunde mit Nadel und Faden und führte einen Schlauch in den Hals ein und forderte die anderen Frauen auf, hineinzublasen. Das haben die auch getan. Die Anhängerin war am nächsten Tag tot.
Am nächsten Tag erst, musst du dir mal vorstellen.
Ja, wie sie gelitten hat.
Ja.
Jetzt wollte er aber ja eben nach wie vor beweisen, dass er irgendwelche Kräfte hat. Also hat er gesagt, er kann sie auferstehen lassen. Dafür wurde ihre Schädeldecke abgesägt. Und zwar durch andere Gruppenmitglieder, nicht durch ihn.
Dass die das machen?
Ja.
Das
ist, ja. Und er ejakulierte dann auf ihr Gehirn. Selbstverständlich ist sie nicht auferstanden, aber auch das hat offensichtlich immer noch niemanden stutzig gemacht. Eine seiner Ehefrauen, und zwar die, von der ich eben erzählt habe, die das mit ihrem Neugeborenen gemacht hat, die traf es besonders schlimm. Ihre Genitalien wurden mit einem Schweißbrenner verbrannt. Ihr wurden 5 Zähne gewaltsam entfernt, Teile ihrer Brust abgeschnitten, ihr Kopf mit der stumpfen Seite der Axt eingeschlagen. Und das war der Moment, wo sie flüchtete.
Dann konnte sie noch flüchten.
Sie konnte noch flüchten. Ich weiß nicht warum, aber sie, ja, kehrte zurück. Daraufhin wurde sie selbstverständlich dafür bestraft. Man entfernte ihr einen Finger, nagelte ihre Hand mit einem Jagdmesser auf einem Holztisch fest und amputierte mit einem Hackebeil ihren Arm. 1989 flieht sie erneut und sie schafft es diesmal. Und sie geht zur Polizei. Endlich wird Roche verhaftet. Und wird aber nur 12 Jahre in Haft gesetzt wegen Körperverletzung. Und während seiner Haft zeugt er weitere 4 Kinder mit verbliebenen Ehefrauen aus der Kommune. Erst 1993 wird er lebenslang wegen Mordes eingesperrt. Und am 26.02.2011 wird er mit 63 Jahren tot in der Nähe seiner Zelle gefunden. Ein Mitgefangener hat ihn getötet. Er hat ihn erstochen, ist dann zu einem Wärter gegangen und hat gesagt, dieses Stück Scheiße liegt unten im Gang. Hier ist das Messer, ich habe ihn aufgeschlitzt.
Dann musste er ja von den Sachen gewusst haben, die der gemacht hat.
Das,
ne,
denke,
also
ich auch.
Vielleicht hat er es ja selber erzählt auch.
Und ich denke, das ist ja mittlerweile bekannt, insbesondere wenn du in irgendeiner Art und Weise Kindern gegenüber gewalttätig geworden bist, dann hast, mhm, du es im Knast nicht leicht. Und, mhm, ihn hat das Ganze dann mit 63 Jahren tatsächlich getötet.
Ja, dann hat er noch eine höhere Strafe erhalten,
ja,
kann man so sagen. Ja, Tanja, also das war ja wirklich mal sehr, sehr krass. Ja, Tanja, das hat mich auch noch irgendwie an eine Geschichte von mir erinnert. Ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber die war auch ähnlich heftig. Und ja, also das kenne ich gar nicht von dir, dass du so eine Geschichte hier erzählst.
Ja, also das sind jetzt wirklich zwei sehr brutale Geschichten von mir
Ja,
gewesen,
ja.
ne? Ich muss aber auch sagen, dass ich das dann teilweise bei der Recherche schon recht belastend finde, weil sich das natürlich wirklich sehr, sehr schwer liest.
Ja, Tanja, dann wünsche ich dir mal jetzt gute Besserung für deine Kopfschmerzen und dann hoffe ich, dass wir uns gesund und munter zu einer neuen Folge Crime of Your Life wiedersehen.